938-6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute mit Rainer Markus Walter am Moderationsmikro und einer neuen Ausgabe des Nähkästchen. Nähkästchen, das ist seit mehreren Jahren unsere Plattform für Radiomenschen aus unseren eigenen Reihen. Wir möchten damit euch, unseren Hörern, die Menschen hinter der Stimme vorstellen. Bisher waren es ja meistens die alten Hasen und die bekannten Stimmen, deren Vita und Schaffen uns hier beschäftigt haben. Nun mal was ganz was anderes heute. Zu Gast haben wir im Studio einen ziemlich frisch gebackenen Radiomacher, der gerade mal seine ersten beiden Sendungen hinter sich gebracht hat und für den sich alles noch, denke ich, ziemlich neu anfühlt. Die Rede ist von Carsten Bellan, seines Zeichens DJ und Moderator in der Sendung Dobon Radio 14-tägig zu hören und das nächste Mal am übernächsten Freitag. Herzlich willkommen, Carsten. Schönen guten Tag.
Ja, hi. Grüß dich.
Ein bisschen aufgeregt?
Oh, ein wenig.
Es geht. Ist mal ganz anders, jetzt auf der anderen Seite zu sitzen, ne?
Das war.
Carsten, jemand, der sich so viel mit Musik auseinandersetzt wie du, aus Leidenschaft, wann hat der eigentlich Zeit, in Ruhe Musik zu hören? Beziehungsweise wie und wo hörst du denn am liebsten Musik?
Puh, also die Zeit muss ich mir tatsächlich regelrecht nehmen. Also ich komme selten in die Verlegenheit zu sagen, wann mache ich das, sondern ich muss es mir tatsächlich rausschnitzen, mache das aber sehr gerne und das findet meistens vom Rechner statt.
Vom Rechner, du bist also kein Mensch, der eine riesen Plattensammlung zu Hause hat und sich die Vinyls rauszieht, sondern eher schon ein Kid der MP3-Generation.
Das ist nur teilweise richtig. Ich habe sehr lange Schallplatten gesammelt, da ich die aber dann im Endeffekt nur noch mit umgezogen habe und die Zeit es mit sich gebracht hat, dass man Neuerscheinungen sehr convenient, wie man heute sagt, für günstig Geld und schnell und bequem sich so holen kann, wenn man weiß wo, bin ich inzwischen schon aufs digitale Medium umgestiegen und habe meine Plattensammlung in verantwortungsvolle Hände gegeben. Die ist nicht ganz weg, also ich komme schon immer noch ran und ein paar Sahnestücke stehen noch im Keller, aber das Gros ist inzwischen in die Hände eines guten Freundes gewandert.
Okay. Und weil das so ist, dass sich heute natürlich, wenn es immer um Radio Free FM Moderator geht, meistens sehr viel auch um Musik dreht, habe ich dich gebeten, heute einfach auch Musik mitzubringen. Das hast du gemacht. Die kommende Stunde wird also von dir gefüllt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an. Ich überlasse dir quasi dann die Anmoderation. Was hören wir denn jetzt als allererstes?
Als allererstes ein Breakbeat-Klassiker aus meinen Teenager-Jahren. Und zwar ist das 1991 als White Label rausgekommen. Das Projekt heißt Liquid. Der Track ist Sweet Harmony. Wie gesagt, 91 in einer 500er Auflage als White Label erschienen. Und dann 92 auf XL Recordings rausgekommen. Das Label, das auch dann Prodigy hervorgebracht hat, zum Beispiel.
Bei uns in der Plattform heute Carsten Bellan, Neuzugang bei Radio Free FM und heute unser Nähkästchen-Gast. Sag mal, Carsten, bist du eigentlich aus der Region hier oder wo bist du eigentlich aufgewachsen?
Ja, ich bin hier aus der Region. Ich bin in Neu-Ulm auf die Welt gekommen, im, wie ich finde, guten Jahrgang 76. Bin dann auch hier auf die Schule gegangen, habe neben Pfuhl, Langenau schließlich und letztendlich nach Ulm gefunden für mein Abitur. Und von dort aus ging es dann ins Allgäu, eine Schreinerlehre.
Okay, auch ganz klasse. Ja, da gibt es ja auch noch was im Hintergrund. Das ist interessant, da hake ich nachher nochmal. Ne? Aber wenn du sagst, du bist Neu-Ulm aufgewachsen, was ist denn so deine am weitesten zurückliegende Erinnerung an diese Heimat, wenn du heute mal so zurückdenkst?
Ich erinnere mich an ein Konzert, das auf dem Gelände des Mudenhölzles stattgefunden hat. Und zwar war das eine Demo gegen die Pershing-Raketen, die die Amerikaner damals hier stationiert hatten. Und da hat mich mein Papa mitgenommen.
Okay.
Also da war ich ein ganz kleiner Stöpsel noch. Und mein Papa als bekennender, leidenschaftlicher Peter Maffay-Fan war da am Start, weil er eben Peter Maffay dort zu diesem Anlass gespielt hat.
Okay.
Das ist eine Erinnerung, die ich nicht missen möchte, die ich mich gerne zurückerinnere.
Ja. Wie alt warst du da?
Boah, schlag mich tot. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Mein Papst konnte mich noch also bequem Huckepack nehmen.
Also noch nicht so schwer.
Und,
ne?
Und mich mitsamt sich selbst über einen BW-Parker vorm Regen schützen.
Das ist eigentlich eine ganz interessante Zeit, die Neu-Ulm da hinter sich gebracht hat, die du zumindest am Rande noch gestreift hast. Das heißt, Neu-Ulm ist für dich auch noch die Stadt mit den Kasernen, ne?
Ja.
Jede Menge Amerikaner hier in der Stadt. Hat dich das damals schon in irgendeiner Form musikalisch geprägt?
Damals würde ich nein sagen, aber familiär. Die Zwillingsschwester meines Opas, die hat sich in einen Amerikaner verliebt, der hier stationiert war, der mich dann in späteren Jahren auf die schwarze Musik gebracht hat. Also von dem habe ich ziemlich viel coole alte Scheiben, Funk, Soul, Jazz etc. bin ich beerbt worden sozusagen.
Ja. Okay, das passt ja ins Bild, weil ich bin ja nicht von hier und kriege dann immer nur so erzählt, dass es mal eine Zeit gab, als Neu-Ulm mit den ganzen GIs und so voll war, wo es wohl auch den einen oder anderen Laden gab, wo ziemlich viel Funk und Soul gelaufen ist. Das scheint anscheinend so eine Tradition hier in der Stadt zu sein, die immer noch beliebt ist. Aber das hast du nicht mehr gestreift.
Nee. Leider nicht. Wenn dem so war, hat man das sicherlich viel erleben können in der Zeit. Ja.
Wahrscheinlich. Nee, du bist aber in der Zeit dann eher zur Schule gegangen.
So ist es.
Bist du gern zur Schule gegangen? Warst du braver Schüler?
Oder? Brav nicht. Also ich bilde mir ein, dass ich im Allgemeinen sehr gemocht wurde von meinen Lehrern, aber ich war schon ein bisschen ein Freigeist. Also die Disziplin war nicht mein Paradefach. Aber ich war doch gerne in der Schule, habe einen sehr schönen, wertvollen Freundeskreis gehabt und die Schule an sich, mit der kam ich ganz gut klar.
Disziplin war nicht dein Paradefach. Was war dein Paradefach?
Die musischen Fächer. Die musischen Fächer, Kunsterziehung, Deutsch jetzt weniger grammatikalischen
Literatur.
Die Ausdrucksform. Also ich war ein begnadeter Aufsatzschreiber, bis es dann losging, nach Kriterien des Lehrplans Dinge wissenschaftlich aufzuarbeiten. Aber die Leseratte-Jahre, die haben mich da gut abgehen lassen.
Damals schon irgendeine Idee gehabt, was du beruflich machen wolltest? Oder einen Wunsch?
Die Idee war ursprünglich Möbeldesign, im Möbeldesign mein Glück zu versuchen. Die entstand aber erst in den Teenagerjahren, weshalb ich dann auch die Schreinerlehre gemacht habe, weil es sich jetzt nicht als so goldene Entscheidung erwiesen hatte. Und da dann zwischenzeitlich auch die Kommunikation als solche in meinen Fokus gerückt ist und meine Leidenschaft entfacht hat.
Möbeldesign ist eigentlich ganz interessant, wenn das dann nämlich ein Ulmer sagt, da denkt man immer sofort an die HFG. Hatte das irgendwas damit zu tun?
Das war der Papa eines damaligen Freundes, der in die Richtung abgegangen ist, Exponate zu Hause hatte, Ausstellungskataloge hatte und da bin ich reingeschmökert und das hat mich fasziniert vom ersten Moment an. Jean Prouvet zum Beispiel war einer der ersten, dem ich danach geeifert habe.
Sagt mir jetzt gar nichts, aber muss man den kennen?
Wenn man vom Fach ist, ja, aber um auf die HFG zurückzukommen, dort ist ja auch, sag ich mal, eher ein ganzheitlicher Gestaltungsansatz gelehrt worden. Eine Philosophie, der ich heute noch nachhänge. Also ich bin jetzt gar nicht so tief in einem Medium beispielsweise als Experte, dass ich jetzt ein wahnsinnig guter Coder wäre oder so, sondern ich betrachte Gestaltung eigentlich grundsätzlich eher als ganzheitliche Disziplin, die sich, ob die sich jetzt in einem Produkt, also im Industrialdesign oder in der Grafik oder in Interaktion niederschlägt, das ist eigentlich eher zweitrangig für mich.
Also die Ausbildung zum Schreiner, also die hast du auch fertig gemacht?
Die habe ich fertig gemacht, ja.
Brav.
Ja, oh, ich freue mich heute, dass ich einen Nagel gerade in die Wand reinbekommen soll.
Da hast du mir was voraus. Dass du nachher was ganz anderes gemacht hast, darüber möchte ich nach dem nächsten Doppel, wir haben jetzt gleich einen Doppel-Sound anstehen, mit dir sprechen, weil du hast es ja gerade schon angeschnitten, du bist ja dann einen ganz anderen Weg gegangen. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück zur Musik wieder, machen einen kleinen Musikbreak. Du hast jetzt dir was gewünscht, da hast du gleich gesagt, die müssen wir unbedingt nacheinander spielen. Welche Titel sind es und warum nacheinander?
Ja, also als die Breakbeat- und Jungle-Phase bei mir so wieder ein klein wenig abgeebbt war, ist mein Fokus eher auf den Hip-Hop geschwenkt. Und in dem Zuge natürlich auch gleich zu den dazugehörigen Originalen, also mich da dann für Jazz, Soul, Rare Grooves etc. Das Sampling an sich, die Entstehungsgeschichte der Hip-Hop-Kultur, das hat mich sehr interessiert. Und als nächste Titel hören wir zum einen das Howard Roberts Quartett mit dem Track Dirty Old Bossa Nova, den sich dann auch A Tribe Called Quest, eine der Bands dieses Genres mit dem Track Jam, haben die denn hergenommen und für sich verarbeitet, ist auf dem Album Beats, Rhymes and Life 1996 erschienen.
Yo! Tribe Called Quest Jam heißt bei denen, oder?
Ja, das ist richtig. Ja.
Okay. Bei uns heute im Studio im Nähkästchen, wo wir mal Leute aus unseren eigenen Reihen haben, ist der Carsten. Carsten, Neuzugang bei Dope on Radio. Wir haben zuletzt über deine doch abgeschlossene Ausbildung als Schreiner gesprochen. Ne? Respekt, gutes Handwerk gelernt. Gell? Aber du hast ordentliches Handwerk, war dein Vater sicher froh, dass der Buh was rechts gelernt hat.
Ah, sicher.
Ja. Du hast dann aber dich doch für was ganz anderes entschieden. Was war es denn?
Ich bin dann auch im Freundeskreis über die Grafik, das Kommunikationsdesign gestolpert. Und die Möglichkeiten, sich dort auszudrücken in Wort und Bild, Fotografie etc., erschienen mir dann doch viel potenter und größer. Und dann habe ich mich in diese Richtung um einen Studienplatz bemüht. Das hat dann auch in 2000, glaube ich, war das, in Würzburg funktioniert. Würzburg, gute Schule, der damalige Dekan war auch ein alter HFGler. Somit dieser ganzheitliche Ansatz auch in dem Fachbereich der Würzburg-Schweinfurt-FH sehr gut umgesetzt und in der Lehre eben als Leitfaden vorhanden. Und dann ging es los, also das war eine super Zeit.
Wie lange warst du da?
Da war ich insgesamt viereinhalb, fünf Jahre.
War das Regelstudienzeit oder?
Nö, ich glaube eins drüber.
Eins drüber. Eins drüber. In Ordnung.
Das,
lass mal gelten.
Das war in Ordnung.
Kein fauler Student.
Nee. Faul würde ich nicht sagen.
Aber gute Erinnerung an Würzburg und dann ab ins Berufsleben. Und jetzt muss ich da mal fragen, war das zu diesem Zeitpunkt schon irgendwie so mit DJing im Raum oder kam das erst später?
Ja, um diese Zeit etwa. Also klar habe ich als Teenie auch zwei Plattenspieler und irgendwie einen bezahlbaren Mischer im Keller stehen gehabt und ein Heidengeld in den diverse Ulmer Vinyl-Stores getragen. Aber um das Jahr 2000 ist eine Stuttgarter Booking-Agentur, für die ich heute noch tätig bin, auf mich zugekommen. Diese haben einen DJ gesucht, der im Bereich Soul und Funk ein bisschen was auf dem Kasten hat. Und da war die Not letztlich ausschlaggebend, dass sie unbedingt jemanden gebraucht haben. Und ich habe da dann halt hier geschrien und bin da dann auf meine erste Veranstaltung in den Stuttgarter Raum gefahren und habe da einen richtig tollen Abend verlebt und war dann aufgrund dessen eigentlich fest dort verankert.
Okay, das ist was, da würde ich nachher also sehr gerne nochmal drauf eingehen, aber jetzt möchte ich trotzdem nochmal ganz kurz die Kurve zu deinem eigentlichen Beruf schlagen, der ja auch sehr viel mit Kreativität zu tun hat. Du bewegst dich jetzt also seit diesen Anfang 2000ern, also fertig warst in Würzburg, dann in diesem Bereich der, was hast du gesagt,
das ist Kommunikationsdesign. Ja, also im Studium habe ich mich eben auch gemäß meiner Überzeugung ziemlich vielen Disziplinen dort gewidmet, habe unter anderem mit einem guten Freund zusammen ein Labelporträt, einen Film gedreht, habe fotografiert, habe mich mit den neuen Medien angefreundet und habe klassisches Grafikdesign, Corporate Design zum Inhalt mir genommen. Und das ist auch, ja, heute mein täglich Brot. Also ich arbeite vernetzt mit vielen anderen Büros, beziehungsweise auch dem Handwerk, dem Druckhandwerk verbunden. An der Stelle ein Shoutout an meine Jungs. Und versuche da eben ganzheitliche Lösungen anzubieten meinen Kunden. Und der Berufseinstieg ging dann eben erstmal über so erste Tappelversuche in der Agenturenlandschaft. Es hat mich nach München getragen. Dann bin ich wiedergekommen und habe dann eigentlich schon eher so in der Schnittstelle zum produzierenden Handwerk, sprich zum Druck, ja. Mir meine Sporen verdient. Habe im Bereich Verpackung das Glück gehabt, auf einer Anlage arbeiten zu können, eines namhaften Digitaldruckherstellers, wo eben personalisierte Inhalte auch eine ganz starke Rolle gespielt haben, also dass die Kommunikation immer nicht mehr so breit gefächert, sondern konkret auf den Kunden zugeschnitten ist in Inhalten und der Machart. Und das hat Auf und Abs gegeben bis hier und heute und jetzt bin ich wieder selbstständig mit meinem eigenen Büro am Start.
Würdest du sagen, die Vorstellung, die Illusion, die du mal hattest ganz am Anfang dessen, was dieser Beruf, was diese Berufung für dich bereithält, hat die sich größtenteils bewahrheitet oder knallt man da durchaus auch mal mit dem Kopf an die Wand der Realität?
Oh, nicht selten sogar. Also damals im Studium, da hat man eben von Agenturen gehört und sich auch Sachen angeguckt. Tomato zum Beispiel in London ist eigentlich so der Traum eines jeden, der meinen Weg geht oder mit mir gegangen ist. Da haben sich eben auch Musik, Gestaltung, das ist alles verschwommen und die haben also auf ganz hohem Niveau auch Typografie etc. Dinge rausgehauen, unter anderem den Soundtrack zu Trainspotting damals über das Underground-Projekt. Und alle zusammen als Büro Tomato in einer Metropole gesessen und sich eigentlich keine Sorgen machen müssen, dass es unter Umständen mal nicht mehr reichen könnte. Ja. Und da war es eher so, dass sich die Leute drum gekloppt haben, die Sachen zu kriegen, die eben auf eine experimentelle Art und Weise erarbeitet haben. Tatsächlich ist die Realität eine andere heute, zumal der Markt auch
ein bisschen überlaufen ist.
Ein klein wenig, ja. Also Wir haben jetzt halt das Ergebnis der 90er Jahre, in denen jeder irgendwas mit Medien machen wollte. Ja. Und die sitzen jetzt halt heute alle da und wollen damit ihren Lebensunterhalt verdienen, was ja auch rechtens ist. Ja. Und, das ist nicht immer einfach, aber man schlägt sich so durch. Ne? Mhm. Dann kam eben auch das DJing auf eine professionelle Art und Weise dazu, dass ich das als weiteres Standbein verwenden konnte oder für mich nutzbar machen konnte.
Ja, ja und das DJing, da sind wir jetzt, wir haben ja auch schon fast, wir haben schon die erste halbe Stunde von unserer Sendung vorbei. Das DJing rückt jetzt, sage ich mal, die zweite halbe Stunde natürlich in den Vordergrund, weil so bist du ja letztendlich bei uns gelandet, nämlich nicht als Grafiker oder Medienmacher, wie auch immer, sondern tatsächlich als unser neuer Radiokollege, hier mein neuer Radiokollege, wenn man es mal ganz genau nimmt. Wir teilen die Leidenschaft für Dope Beats. Und wie du aber zum DJ tatsächlich geworden bist und was dir da so unterwegs so passiert ist, darüber reden wir in am nächsten Sound. Du hast wieder was rausgesucht. Ich sehe hier Hungry Ghost liegt auf. Was gibt's dazu zu sagen?
Das ist eine Platte, Track heißt wie gesagt Hungry Ghost im Mark Ray Remix, dem einen oder anderen vielleicht aus dem Ray and Christian Projekt ein Begriff. Die beiden haben das Grand Central Label betrieben und das Projekt ist Reaton. Aufgefallen ist mir die Musik in den Zeiten aus dem Studium, als ich Berührungen hatte mit dem Compost Label. Und da bin ich über diesen Track gestolpert und da der so herrlich nicht kategorisierbar ist, habe ich den heute herausgesucht.
Die Plattform auf Radio Free FM. Heute mit einem Nähkästchen und zwar mit einem Nähkästchen mit Carsten Berlan. Ziemlich neuer Mann hier bei uns, umso netter mal. Das hatten wir irgendwie noch gar nie so richtig. Wir hatten immer so die ganz alten Hasen, aber die blutjungen. Jetzt hab ich dir geschmeichelt. Ne? Wir haben jetzt über deine Ausbildung, über deinen Beruf, über deine Profession gesprochen. Jetzt reden wir mal über deine Leidenschaft. Das ist die Musik und das ist natürlich auch das DJing. Kannst du dich noch an die erste eigene Platte, beziehungsweise bei dir waren es ja wahrscheinlich dann eher CD, erinnern? Hast du die noch abrufbereit?
Du meinst als Kind?
Ja, so die erste, meins.
Die erste war der Soundtrack zu Beverly Hills Cop 1.
Okay.
Da waren so die Pointer Sisters drauf, also so schwarze Musik der 80er Jahre, so leicht poppiger Disco-Sound. Der hat mich begeistert. Also im Grunde war der Film Anstoß dazu.
Ja, okay. Wie alt warst du? Weißt du das so ungefähr?
War das so? Da war ich 9.
Und war eine CD?
Das war schon eine CD, ja, richtig. Das
war Vinyl, nicht mehr auf dem Plan.
Meine erste Schallplatte war die 12-Inch von Shattered Dreams von Johnny Hates Jazz.
Okay, das weiß er also auch noch. Weißt du denn auch noch, wann bei dir das erste Mal der Wunsch entstanden ist, als DJ Platten zu mixen? Jetzt gar nicht unbedingt das Alter, sondern so rückblickend, wann kam es,
wie kam es? Im Zusammenhang, ja. Das waren ja die frühen Teenager-Jahre, als man angefangen hat, auf Partys zu gehen. Ja,
und der DJ immer alle abgekriegt
Interesse hat. Interesse am anderen Geschlecht entwickelt hat und natürlich entsprechend damit einhergehend auch Strategien entwickelt hat. Ja, also das waren die ersten Hauspartys, wo ich es mir selten nehmen lassen habe. Wenn ich da ohne Ellenbogen durchgestoßen bin, dann habe ich das übernommen.
Okay. Ja. Und was war denn so der erste DJ-Job? So, kannst du dich daran erinnern? Also wo du wirklich gesagt hast, so das ist heute Abend ein Abend mit mir, DJ. Ich weiß nicht, ob du damals schon C-Paid geheißen hast, wahrscheinlich nicht.
Nee, das hat dann damals doch täglich
gewechselt.
Geändert.
Ja,
und Ich glaube, das waren, also wir sprechen jetzt nicht von professionell mit Gage, sondern nee, wir sprechen
so
von
der Urknall.
Von der Aufgabe, heute für gute Stimmung zu sorgen.
Genau.
Ja? Ja. Das war eine Schuldisco, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Im Rahmen eines Schüleraustauschs, 7. Klasse. Wie alt ist man da? 13, 14?
Hm. Ja. Okay.
Ja.
Jetzt mache ich einen Sprung. Wir hatten vorher schon mal ein bisschen drüber geredet und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube so, der Breakthrough im Punkto DJ, hast du mir vorher so ein bisschen erzählt, war wohl eigentlich Rhythm Shack. Also so ein Punkt, an dem es in eine ganz neue Richtung ging, wo du dich eigentlich zum ersten Mal auch so ein bisschen angefangen hast, so zu verwirklichen, was du definierst, was eigentlich deine Auffassung von guter Musik ist.
Ja. Würde ich so unterschreiben.
Rhythm Shack ist was auch hier in Ulm, beziehungsweise damals in Neu-Ulm passiert ist. Da würde ich jetzt ganz gern von dir nochmal ein bisschen was drüber hören, weil das ist eigentlich eine Geschichte, an die kann sich sicher noch der eine oder andere erinnern.
Rhythm Shack ist zusammen mit einem mit demselben Menschen, guter Mann, DJ Hip, mit dem ich zusammen gewohnt habe, auch während den Studienjahren, aus einem Studienprojekt entstanden. Das Fach hieß Designvergnügen und man konnte sich grundsätzlich frei entscheiden, über welchen Inhalt man denn abgehen möchte so, und Spaß haben möchte am Gestalten. Und für uns war das ganz klar Musik, Punkt. Und wir haben dann einen gemeinsamen Clubabend erdacht, vorbereitet, die Öffentlichkeitsarbeit auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise gemacht.
Zum Beispiel?
Wir haben Objekte des täglichen studentischen Lebens mit Klebeband eingepackt, das mit unserem Logo bedruckt war, zum Beispiel.
Okay. Kriegt man da nie Ärger?
Gott sei Dank durch die Rückendeckung unseres Dozenten nicht.
Okay.
In dem Zusammenhang ist die erste Rhythm Shack Party in Würzburg abgegangen. Die ist auch glatt durch die Decke. Dann haben wir versucht, das zu transportieren. Wir waren im Stereo Deluxe Club in Nürnberg, der Homebase beteiligter Menschen dort. Wir haben da zu viert aufgelegt. Der Kern waren allerdings der Martin und ich. Und unter anderem dann eben auch hier in Neu-Ulm und in Neu-Ulm eine Location gesucht. Und da sind wir dann auf den Neu-Ulmer Bahnhof damals gestoßen, der dafür offen war und der auch als Umfeld schon die richtigen Leute nach unserer damaligen Einschätzung bereithielt. Das ging dann ein paar Mal gut. Wir haben dann auch in diversen Ulmer und Neu-Ulmer Locations im Vorfeld schon gespielt und unsere Gäste mehr oder minder persönlich eingeladen zu diesem Abend, haben also darauf verzichtet, 20.000 Flyer unters Volk zu werfen, sondern haben unsere Leute auf sogenannten Promo-Abenden, unter anderem Café Fortschritt, das alte Home an der Herdbrücke, die Sonderbar, die es damals noch gab, Tränchen im Auge. An solchen Hotspots haben wir gespielt und haben unsere Gäste uns handverlesen persönlich eingeladen zu diesen Abenden.
Das ging dann eine Weile gut oder nicht so gut, wie auch immer.
Es waren drei große Clubabende, die wir gemacht haben, von denen es leider nur einer geschafft hat, wirklich durch die Decke zu gehen. Alle anderen waren einfach zu schwach besucht. Und was nicht hieß, dass wir nicht trotzdem Riesenspaß hatten. So.
Ja. Okay. Was passierte danach? Rhythm Shack ist jetzt auch, denke ich mal, fast 10 Jahre her.
Ja, ja. Das studentische Umfeld hat sich ja zwischenzeitlich verlaufen. Also es ist schon ein paar Tage her jetzt. Hier in Ulm wieder habe ich übrigens auf einem Rhythm Shack Abend einen guten Freund von mir kennengelernt, DJ Bass Baron, der Boris Lavrentsev, der mit mir dann zusammen auch gesagt hatte, wir müssen was machen und auch Enthusiast in Sachen guter Musik. Wir sind dann zusammen als On The One in diversen, unter anderem in der Panda Bar, in der Heidi, Kulturfahrschule. Dort haben wir gespielt und haben eigentlich riesen Spaß gehabt. Das alles als Plattform, wo ich Musik spiele, die mir persönlich am Herzen liegt und von der ich denke, dass das Leute hören müssen. Denn über gängige Kanäle kriegen sie die normal nicht zu hören.
Außer vielleicht bei Radio Free
FM. Außer bei Free FM.
Genau. Ganz und darum genau. Bist du ja wahrscheinlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch bei uns gelandet. Da möchte ich nachher ganz zum Schluss mit dir noch drüber sprechen. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal, es ist natürlich immer so eine Geschichte, wenn man dann sowas ankratzt, ne, bei einem DJ. Du machst ja auch noch eine ganz andere Kiste, nämlich sprich, du verdingst dich einfach gegen Geld auf Hochzeiten, auf Galas, wie auch immer. Geht es mit deinem DJ-Ego so richtig zusammen oder muss man da nicht manchmal sehr weit über seinen Schatten springen?
Es ist tatsächlich ein Prozess. Für mich war es so, als ich dort angefangen hatte und mit meinem ersten Gig eigentlich das spielen konnte, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt ganz hoch gehalten habe und damit erfolgreich war, dachte ich, ja, super Sache. Also du machst, wofür dein Herz schlägt und kriegst noch Scheine für. Super. Danach folgten diverse Hochzeiten, wo ich mir wirklich schwer getan habe, also wo man sprichwörtlich innerlich Knochen kotzt, um den Job gut zu machen. Heute ist es so, dass sich meine Haltung dazu eigentlich insofern geändert hat, dass ich mich dort nicht als Selector, als Künstler verwirklichen muss, sondern dort eigentlich ein Versprechen abgebe, dass ich ganz passabel zwischenzeitlich und auch gerne halte. Also die Leute zu bespaßen nach allen Regeln der Kunst. Und in dem Zusammenhang ist die Auswahl der Musik nicht mehr vordergründig für mich wichtig, sondern dort spielen natürlich auch psychologische Momente. Man ist Tröster, man ist Eventmanager, man ist Sponti-Problemlöser, Gastro-Vermittler etc. Und über eine gewisse Anzahl von Veranstaltungen treibt einem das auch nicht mehr derart den Schweiß den Rücken runter wie auf den ersten Metern. Und das Versprechen, euch an dem schönsten Tag eures Lebens zu bespaßen nach allen Regeln der Kunst, das gelingt mir inzwischen, denke ich, ganz gut, das zu halten, das Versprechen. Und für das Künstlerische und der Job, die befruchten sich natürlich auch gegenseitig ein Stück weit. Also das Know-how oder die Befähigung zur Crowd-Control hat mir auch schon auf so manchem Rhythm-Check oder On-The-One-Gig weitergeholfen.
Okay, wir laufen schon langsam in die Zielgerade der Stunde. Darum würde ich sagen, jetzt machen wir noch einmal kurz Musik. Ich habe drin Nummer 5, das ist der Bush Workout. Was gibt es dazu zu sagen?
Bush Workout, ein fantastischer Afro-Banger, den hat King Britt produziert, den vielleicht manche von den Digable Planets noch kennen von ganz früher. Das Projekt, als dass er das veröffentlicht hat, war Oberfunky und eine ganz nette Geschichte im Hintergrund. Das wurde für Charles Peterson als Talkover für seine Moderationen auf der Winter Music Conference 2003 in Miami produziert.
Hey, hey, hey. Carsten Bellern bei uns heute, der Gast im Nähkästchen, die Reihe in der Plattform, in der wir Menschen vorstellen, die hier im Radio mitarbeiten, deren Stimmen man ansonsten nur moderieren hört, über die unsere Hörer aber sonst gar nicht so arg viel wissen. Carsten, zu letzterer Kategorie gehörst du noch nicht. Tatsächlich hast du deinen Radiodienst erst vor wenigen Wochen angetreten und diese Möglichkeit möchte ich jetzt heute auch nutzen, Eindrücke zu spiegeln, die wir alten Hasen oft längst vergessen haben. Fangen wir mal mit dem Abgleich an. Seit wann kennst du denn FreeFM?
Boah, FreeFM ist mir immer wieder begegnet, auch über meine Jugend hinweg. Der Impuls, da aber mitzumachen, war früher nicht vorhanden oder nur so schwach, dass er unter ferner Liefen untergegangen ist. Den eigentlichen Impuls hast, wenn ich so ehrlich sein darf, du mir gegeben, als wir uns Wochen, Monate ist es her.
Monate.
Ja. Als wir uns mal abends bei einem gemütlichen Drink unseres dritten Kollegen sozusagen über den Weg gestolpert sind.
Genau, beim Mo.
Ja, ja, genau.
Wenn wir ganz, ganz ehrlich sein, was für ein Bild hattest du denn von FreeFM? Also jetzt zier dich nicht, sei bitte schonungslos ehrlich, ist immer interessant zu hören. Was haben wir für dich überhaupt existiert und wenn ja, wie?
Boah. Habt ihr, also ich wusste, dass es euch schrägstrich uns gibt, muss aber gestehen, dass ich, was die Radiolandschaft angeht, ziemlich unbeschriebenes Blatt bin, weil ich mir meine Musik eigentlich immer aus ziemlich exklusiven, mir selbst freigeschlagenen Trampelpfaden herbeigezogen habe und eigentlich in dem Sinne kein klassischer Radiohörer war. Mhm. Mit Ausnahme jetzt des Internetradios, das ja jetzt heute man ja fast schon als gleichwertiges Volksmedium betrachten möchte. Und in dem Zusammenhang eben auch die Auswahl des letzten Stückes, Charles Peterson und seine Worldwide Show, die waren für mich auch ganz wichtige Impulsgeber in den letzten 15 Jahren, möchte ich fast sagen. Und jetzt zu sagen, das kannst du inzwischen fast auch, versuch's doch mal.
Ja, und tatsächlich bist du jetzt mittendrin. Du hast vor, jetzt sind es schon fast 14 Tage her, ne? Dein Debüt bei Dope on Radio gegeben, ganz alleine. Was war es für ein Gefühl, hier plötzlich im Studio alleine zu sein? Mhm. Carsten allein im Studio.
anfangs, wer hier behauptet, dass ihn das völlig cool lässt, vor dem ziehe ich entweder meinen Hut oder ich muss ihn in Lügner schimpfen. Sicherlich ist mir in den ersten Sekunden und auch noch Minuten der Puls nach oben gegangen. Man hat es mit Technik zu tun, die neu ist. Ja. Man betritt ein neues Feld. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, so nach einer halben Stunde, nachdem dieses Thema durch war und man gemerkt hat, so kommt man vorwärts und man hat eben keine Äs und Ös, die bin ich mir gerade drum und dran abzugewöhnen. Das hat ganz gut geklappt für meine Begriffe. Ich hatte meinen Spaß, habe sehr liebes und cooles Feedback bekommen und werde weiter dran arbeiten. Also ich fühle mich hier auf jeden Fall daheim.
Das ist so schön, das hören wir doch super gerne. Deine nächste Show ist Freitag, nächste Woche.
Der 29.
Ja. Genau, nächste Woche. Wieder 3 Stunden. Du hast 3 Stunden, du hast ja 1 Stunde, die normalerweise die Longform ist. Die ist in deinem Bereich die Bold Beats, eine österreichische Sendung aus Wien. Mit Edits, Mashups, Remixen, hast du ja vorher schon so angeschnitten, eigentlich ein Thema, das dich nicht ganz so kalt lässt, ne?
Nee, gar nicht. Mhm.
Du wirst also dann deine zweiten 3 Stunden alleine machen. Hast du schon eine Vorstellung davon, was man da jetzt ins Köfferchen packt?
Ja.
Also ich muss jetzt nicht die ganzen Titel runterbeten.
Meine so. Aufgabenstellung ist im Grunde zuerst in erster Instanz die, was könnte ich mir vorstellen und dann unmittelbar darauf ist es die Selektion, was muss ich leider daheim lassen. Also und da, so weit bin ich jetzt noch nicht. Aber wir werden sicherlich wieder Musik zu hören bekommen aus allen Dekaden der schwarzen Musik und auch Rückbesinnungen in Form von Edits, in Form von Remixen, also alte Soul-Musik bis hin zu elektronischen Neuerscheinungen. Nach meinem persönlichen Geschmäckchen.
Hm. Ja, jetzt bleibst du hübsch lange dabei und dann musst du vielleicht gar nicht mehr so viel zu Hause lassen.
Ja.
Okay, ich würde sagen, da wir heute eben so viel über Musik geredet haben, Musik auch einfach der Inhalt unserer Sendung ein Stück weit war, was in der Plattform nicht immer so unbedingt normal ist, aber heute seinen Fug und Recht hat, würde ich sagen, dass wir das auch ausklingen lassen mit einem schönen Stück. Du hast nämlich gesagt, du hast eines, das würdest du ganz gerne jetzt noch anfügen. Das ist DNT.
DNT, genau, im Dorian Concept Remix. Der Künstler heißt Leatherhead und ist mir aufgefallen im Zusammenhang mit dem Essential Mix von Bonobo, also Simon Green, sehr cooler Künstler, den ich wirklich bewundere. Vom DJing bis zum Live-Musik-Auftritt, ein guter Mann, und der ist jetzt erst auf Radio One BBC. Ist der im April 2014 über den Äther gegangen und da ist mir der Track aufgefallen.
Okay. Gut, den hören wir jetzt hinten raus noch. Das war die Plattform auf der 102,6 auf Radio Free FM. Auf der einen Seite vom Mikrofon Rainer Markus Walter, auf der anderen Seite Carsten Bellern. Carsten, schön, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut.
Wir hören dich wieder Freitag in etwas mehr als einer Woche. Ja. Und wünschen jetzt einfach noch einen super angenehmen Tag. Viel Spaß beim Radio hören die restlichen Stunden.
Auch von meiner Seite. Macht's gut.